Wenn ich euch drei so sitzen sehe und vielleicht sollte man auch diesen Podcast bebildern mit einem Foto von jetzt, damit auch die, die es hören, sehen, wie geil ihr aussieht und dass ihr eben nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich was zu sagen habt, dann wäre jetzt meine Frage.
Ich muss mal.
Ja, genau. Jetzt war ich gerade auf dem Weg, ernsthaft zu werden. Ne? Das ist, aber also einer von euch dreien grinst irgendwie immer, was jetzt nicht so nicht so wirklich hilft. Wir müssen doch jetzt mal ernsthaft sprechen. Okay.
Ich weiß gar nicht, was das soll.
Jens, wie bist du in diese Band gekommen und warum? Und warum bist du immer noch dabei?
Tatsächlich bin ich morgens aufgewacht und lag im Proberaum. Und da wurde mir gesagt, ich wäre hier gestern Abend eingeschlafen. Und ich war weder alkoholisiert, noch habe ich irgendwelche Drogen zu mir genommen. Aber man sagte mir, ich wäre schon lange hier und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da reingekommen bin. Reingeraten bin. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich Schilder hochgehalten habe bei Tom im Laden, dass ich hier gegen meinen Willen gefangen gehalten werde. Da hat aber keiner darauf reagiert. Da bin ich einfach da geblieben.
So, und seit wann hängt ihr denn zusammen?
Seit 2016.
Richtig. Ununterbrochen übrigens.
Ich mache jeden Tag einen Strich an die Wand.
Okay. 2016, ihr kennt euch aber schon länger.
Nein, ich kenne die nicht.
Also Jens und Tom kennen sich deutlich länger, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich habe tatsächlich Fotos gesehen, da sah der Jens ganz anders aus, also dementsprechend sehr jung. Also ich glaube, irgendwas.
Das war vor dem Krieg und ich trug eine Uniform.
Irgendwie so, das kann der Mann. Nein, aber ich bin deutlich später dazu gekommen. Tom und ich haben uns, glaube ich, auf einer Hochzeit mal kennengelernt.
Ich weiß nicht mehr.
Heiko. Ich glaube, das war, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, bei 2012 oder
könnte,
so.
Das kann irgendwie so ganz fast so lange her sein.
Ja,
das stimmt. Wollen wir jetzt mal wieder. So
war
das.
Ernst aber da war dieser Bandgedanke auch noch gar nicht.
Nee. Wir kannten uns einfach nur. Du warst nur neidisch auf meine Band, die ich
damals
hatte.
Absolut, ja.
So, und wenn wir den Strang mal weiter vollziehen, also 2012 kennengelernt und dann 16, wie ging es dann 16, wie kamt ihr dann 16 zueinander?
Es war immer so ein bisschen, es lag in der Luft. Didi und ich mochten uns sehr gerne. Jens war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht wohnhaft im Wuppertal.
Das heißt, nee, ich habe in Köln gewohnt.
Genau, das war in der Zeit, wo wir uns dann länger mal nicht gesehen haben, vielleicht so 10 Jahre. Mhm. Und es ergab sich so, dass wir das immer eigentlich gerne wollten, aber Didi hatte damals seine Jungs, mit denen er spielte. Und da dachte ich, was war? Komm, wir gehen mal gucken, heimlich, inkognito. Der Didi spielt mit seiner Punkband. Und der Jens sagt, ja los, komm, gehen wir mal gucken. Wir sind dann in diesen Laden rein, haben, wie wir es immer machen, uns ein paar Getränke bestellt, haben links und rechts angerempelt und hatten dann die mittlere Bahn für uns und standen davor, haben dann unsere üblichen Arme verschränkt und haben die Musikerpolizei raushängen lassen, um mal zu gucken, was denn der Didi da macht.
Tatsächlich war das so schlecht, dass wir gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall. Das kannst du komplett vergessen. Und nein, tatsächlich war es so, dass das, was der Didi da machte, gut war. Wir uns dann kurzfristig entschlossen haben, einen Termin auszumachen mit ihm, haben dann nach dem Gig mit ihm gequatscht. Tom und er kannten sich schon. Wir hatten uns vorher einmal kurz kennengelernt auf dem Social Distortion Konzert in Köln. Stimmt, ja. Und hatten gar nicht so viele Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Außer, dass der Didi mir die Abseitsregel vom Fußball erklärt hat, die ich allerdings wieder vergessen habe. Dann haben wir irgendwie ein Date ausgemacht und haben uns im Proberaum getroffen. Ist völlig falsch, was ich da gerade erzähle. Wir haben uns beim Tom zu Hause getroffen und haben ihm vorgespielt, was wir bis dahin gemacht haben, Tom und ich. Und das war, glaube ich, dann wieder Shot in Black and White.
Ich glaube, ja. Mhm.
Und so wie ich den Bass drauf genagelt habe, hat der Didi das dann unmittelbar später mit dem Schlagzeug gemacht. Denn da war zum damaligen Zeitpunkt schon klar, dass das, was der Tom gerade eben erzählt hat, dass der Schlagzeuger, der es eigentlich machen wollte, nicht mehr verfügbar war. Und so kam der Didi dann dazu, war aber jetzt nicht irgendwie im Rotationsprinzip der Nächste, sondern war einfach ein glücklicher Zufall, der sich ergeben hat und ist bis heute geblieben.
Ja, ja.
So ist es.
Er ist wirklich auch ein wirklich netter Kerl, kann man sagen, oder?
Geht.
So, geht.
Das ist es. Das ist jetzt irgendwie, ich wollte jetzt diese Musikjournalistenfrage anschließen.
Hat er gerade Musik gesagt?
Jetzt ist ja so, eine EP ist raus, es gibt Videos, es ist viel Aktivität, Internet hast du nicht gesehen. Wie kann denn jetzt aus dem, was schon da ist, aus der EP ein ganzes Album werden? Welche Schritte sind denn da vonnöten?
Die Frage verstehe ich überhaupt nicht.
Also tatsächlich ist es so, Wolfram, um dir das mal zu erklären, die EP hat in der Regel zwischen 5 und 6 Nummern und LP 12 oder 13. Genau. Das heißt also, man muss im Grunde nur die Menge der Nummern verdoppeln und ist schon im Rennen. Nein, aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, also wir haben Material für eine ganze LP, ich sag mal 80% davon sind im Kasten, sind in Los Angeles von John Fryer gemischt worden. Und warten im Grunde nur noch drauf, dass sie dann irgendwann mal durchs Radio geschickt werden oder durchs Netz oder wo auch immer, wie auch immer. Und wenn das ganze Ding dann soweit ist, dann wird es auch mal gepresst.
Der eine, der die Videos macht, hat eine vierstellige Zahl von Musikvideos gemacht. Der andere war Oscar nominiert für Special Effects. Der Produzent hat Depeche Mode und andere gemacht. Ist euch noch
Nee, seid ihr alle groß geworden?
Bist du geboren in Langenfeld?
Ich bin tatsächlich in Langenfeld geboren.
Ja,
ja klar.
Ist das so? Mhm.
Im St. Martinus-Kranken.
Natürlich, im St. Martinus-Kranken.
So, jetzt haben wir den Reigen eröffnet. Du? Wo geboren?
In der Landesfrauenklinik, natürlich in Wuppertal.
Jens? Oh Gott, ich weiß nicht. Tatsächlich im Hausflur. Muss ich mich jetzt outen? Ich bin gar nicht in Wuppertal geboren. Ich bin in Schwelm geboren und im städtischen Krankenhaus. Und das wurde unmittelbar nach meiner Geburt abgerissen, um Schlimmeres abzuwenden. Aber da war ich ja schon da. Ja. Und dann wurde ich direkt nach Wuppertal exportiert.
Richtig. So, und also, Didi auch.
Ja, aber jetzt ist für Didi schon wieder ein bisschen Rehabilitation, wenn ne? Jens auch in Schwelm geboren.
Tun grad so, ne?
Ja, klar. Aber ich meine, Landesfrauenklinik ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ne?
Ist ein absoluter Klassiker, besonders in den 60er Jahren. Man hörte, wer ist nicht in der Landesfrauenklinik geboren?
Du auch, siehst du?
Nein.
Nee, du nicht?
Nee. Ist so komisch. Ich bin, das ging nämlich 1963 noch, ich bin im Petrus-Krankenhaus geboren.
Ach, ich dachte in der Badewanne.
Gut. Ich dachte, jetzt käme eine Hausgeburt oder irgendwas abgefahren.
So was abgefahren ist.
Nein, Petrus-Krankenhaus. Aus. Ja. So, das ist mal
ein bisschen langweilig,
finde ich aber auch ziemlich.
Ich weiß ja auch, dass ihr sowieso überhaupt nicht geneigt seid, irgendwas von dem zu tun, was ich sage. Ich probiere noch ein letztes Mal. Okay. Komm, jeder jetzt mal einen Satz für eure Fans, so als wenn ihr schon groß wärt. Didi, sag mal was. Was möchtest du deinen Fans sagen?
Fang doch an mit ein Stück weit.
Ein Stück weit.
Liebe Fans und Fansinnen.
Nein, danke.
Ja, ich weiß, dass das für gestandene Männer eine Scheißfrage ist.
Irgendwie. Das ist total blöd.
Ich weiß, ich sehe es ein, aber ich hatte einfach Lust, euch in diesen Tümpel zu werfen.
Ja, aber
es sagt ja auch was über euch.
Nein,
irgendwie.
Natürlich. Nein, was wollen wir sagen? Danke hast du schön gesagt und freuen uns natürlich, wenn ihr ein bisschen was von dem Spaß mitkriegt, den wir eigentlich haben, wenn wir zu dritt die Bühne rocken.
Also ich glaube, wer das jetzt in den letzten 25 Minuten nicht mitgekriegt hat, der hat keinen Humor irgendwie.
Höre ich da eine seltsame Kritik, Jens?
Da bin ich gar nicht so in der Lage.
Das ist irgendwie völlig absurd.
Es ist absurd, ich stehe jetzt auch auf.
Ja. Mir reicht schon die ganze Zeit.
Mir auch.
Wir drücken nämlich jetzt die Pausentaste, das war's.
Warum denn? Ich mache noch ein bisschen Jens.
Achso, okay.
Richtig, ja. Genau.
Ich
bin dagegen. Worum geht's?
Ich habe gar nicht zugehört.
Ich nicke nur mit dem Kopf.
Okay.
Ja. Ich fühle mich wieder so wie damals im Proberaum, als ich aufwachte und nicht wusste, wo ich war.
Du bist, ne?
Genau.
Schöne Überleitung übrigens.
Hast du schön gemacht.
Ja, genau. Wirklich sehr schöne Überleitung. Ja. Da ist die
Kritik. Ist mir gerade so aus dem Kopf gefallen.
Die Kritik am Podcast ist schon mit drin. Ne? Jetzt können wir das nicht mehr von außen betrachten. Ne? Aber ihr fandet euch doch zu Recht total gut jetzt, die letzten 20 Minuten.
Tja.
Das wäre die Frage. Also wenn wir das jetzt abhören und uns gegenseitig erpressen damit.
Ja, Material wäre drin. Ja. Material wäre drin.
Du meinst, wir müssen auch nicht rausschneiden? Ich denke ja.
Okay. Ja, ich würde das, also ich greife mir mal das Schlusswort. Ich würde es genauso lassen, wie es ist. Weil ich denke, das zeigt, wie es ist und wer ihr seid. Und ja, wer ihr nicht seid,
das können wir das so nicht senden. Das hat aber keiner gesagt, dass das so soll das jetzt rausgehen.
Das soll jetzt so gesendet werden.
Das ist schon wieder grober Unfug. Ich persönlich würde sagen, wer uns vorher nicht ernst genommen hat, wird es jetzt erst recht nicht tun. Mhm. Und
das ist gut so.
Das ist gut so, genau.
So, dann machen wir dem jetzt mal ein Ende. Ich kann nämlich nicht mehr.
Endlich haben wir ihn geknackt.
Genau. So. Gut, ja, ne, ihr könnt mich mal und
das ist schön.
Kreuzweise und
du uns auch und
ja, genau.
Ne, das war das letzte Mal, sage ich dir.
Ja, also bis zum nächsten Mal dann.
Genau.
Okay, ich bin da mal weg.
Drückt jetzt mal einer bitte auf die Taste, dass das vorbei ist.
Wiedersehen.
Die letzten Takte von Sunshine and Rain hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay, ich fange nochmal vorne an.
Das war ja mal gar nichts.
Nee, das war jetzt gar nichts. Okay, die letzten Takte von Shot in Black and White von Johnny Tupolev. Ich bin Wolfram Lumpe und ich freue mich, jetzt hier zu sitzen mit dem Bassisten von Johnny Tupolev, Jens Grebe. Hallo Jens, grüß
Gott. Hallo Wolfram.
Ich bin so ein bisschen bassistenaffin, muss ich sagen, weswegen ich mich auch sehr auf den heutigen Abend gefreut habe, ohne jetzt die beiden anderen aus der Band irgendwie zurücksetzen zu wollen. Aber Bassspieler sind irgendwie, wie würdest du ausdrücken, besonders?
Sind die Leute, die auf Konzerte gehen, sich auf die Seite des Bassisten stellen, sie die Arme vor der Brust verschränken und geringschätzig gucken. Das aber in Wirklichkeit richtig gut finden, was sie da sehen.
Musikerpolizei.
Musikerpolizei, das genau. Ja, das sind Bassisten. Bassisten sind auch die, die sich nicht wirklich bewegen oder sich nicht bewegen können. Und deshalb auf vier Seiten einsteigen und nicht auf sechs.
Ich möchte dich mal konfrontieren. Also meine Bandkarriere war ja relativ kurz. Oldie Band, Covern so und so weiter. Und wenn wir gespielt haben, da gab es immer in meine Richtung einen Vorwurf. Wenn es irgendwie so Streit gab, war dann immer, dass der Sänger gesagt hat, nee, der Gitarrist, ne? Und dann wurde ich gefragt. Und wenn ich dann meine Meinung gesagt habe, kam immer, ja toll, du hast natürlich für alles Verständnis. Das ist ja super. Nimm doch mal eine Seite ein. Kennst du das oder bist du da anders?
Da bin ich tatsächlich anders. Dieses Ecken- und Kantenlose liegt mir persönlich nicht so sehr. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell Partei ergreifen kann, wenn er merkt, dass da entweder eine Grenze überschritten wird oder ich mir einfach auf die Füße getreten fühle. Das kann auch sein, wenn ich irgendwas höre, was ich ganz gruselig finde, dann muss ich das direkt sagen.
Was ja auch
die ungeschminkte Wahrheit.
Ja, ja. Ich meine, ich war jetzt auch kein kantenloses Dings da. Ich habe nur versucht zu vermitteln, aber es geht ja gar nicht um mich. was mir sowieso auffällt, ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch mal gefragt, aber ich würde speziell dich das auch gern fragen. Die drei, die auf der Bühne stehen von Johnny Tupolev, kann man ja von mit Fug und Recht sagen, haben ja so alle für sich so ein bisschen so einen Alpha-Männchen-Charme. Und wenn drei Alpha-Männchen auf einmal sind, könnte ja sein, dass zwei einen umbringen oder alle sich gegenseitig. Wieso funktioniert das bei euch, obwohl ihr so alle auf eure Art so einen Alpha-Männchen-Touch habt?
Tatsächlich funktioniert das, glaube ich, weil wir alle so unsere Position gefunden haben innerhalb der Band. Also jeder macht irgendwas anderes, also nicht spielt, nicht nur was anderes, sondern jeder hat so seinen Part in der Band. Wir sind die älteste Boyband Deutschlands und jeder, ja... Der eine ist der Bad Boy, der nächste ist der smarte Schöne und der dritte ist halt der Sänger, der alles beinhaltet. Also das ist schon, wir ruhen in uns selbst. Das funktioniert. Es funktioniert aber, glaube ich, auch nur deswegen, weil wir ein bestimmtes Alter haben und keine 20 mehr sind. Wenn es gegen eine Bravo zu kommen, dann würden wir uns wahrscheinlich die Köpfe einschlagen.
Tja, könnte passieren.
Das könnte aber passieren.
Das ist, Bravo gibt es, glaube ich, auch nur noch online. Und ich glaube einfach auch...
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich durfte es mir nie kaufen wegen Dr. Sommer.
Ja. Ich habe auch immer heimlich oft irgendwie das aber das würde jetzt zu weit führen. Sprechen wir einfach kurz über Shot in Black and White. Mhm. Ich konfrontiere dich da auch nochmal so mit meiner unmaßgeblichen Meinung. Ich finde, ist meine Lieblings-Johnny Tupolev-Nummer, rangiert ein kurzes Stück vor Desperate, aus einem Grund. Ich stehe voll im Möhre auf Dynamik. Und dieser Laut-Leise-Wechsel ist einerseits was mich total anmacht. Und auch das Riff irgendwie, da kann ich total drauf. Da werde ich zu Beavis und Butthead, wenn ich das höre. Das ist einfach ziemlich genial. Was meinst du zu eurer eigenen Nummer? Wo steht sie in deiner internen Wertung?
Ich habe tatsächlich kein Jens Grebe-Kopfkino-Ranking. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich besser finde, was ich weniger gut finde. Das hängt bei mir immer so ein bisschen von der Stimmung ab, was ich aktuell gerade am liebsten spiele. Tatsächlich ist es aber so, bei Shot in Black and White gibt es einen Basslauf, den ich sehr liebe. Und deshalb alleine liegt die Nummer mir schon ganz besonders am Herzen. Tatsächlich gibt es ja auch andere Nummern, wo das ähnlich ist, aber Shot in Black and White hat eben so eine bestimmte Geschichte. Tom und ich haben uns nach langer, langer Zeit irgendwann mal wieder gesehen und ich kam in seinen Laden und dann sagte er, komm, ich spiele dir mal was vor, was ich aktuell gerade mache, und dann fand ich die Nummer direkt gut und habe gesagt, da würde ich gerne mal einen Bass drauf nageln. Dann hat er gesagt, ja, dann mach mal. Und so ging das tatsächlich mit Johnny Tupolev los, dass wir gemerkt haben, aha, das, was wir vor 20 Jahren mal irgendwie verlassen haben, also den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, der führt uns gerade wieder zusammen auf wundersame Weise. Und das war genau diese Nummer. Deshalb haben wir da sicherlich alle, oder Tom und ich auch im Speziellen, eine besondere Beziehung zu. Weil damit hat tatsächlich alles oder vieles wieder angefangen.
Ja, hallo zusammen, wer immer das jetzt auch gerade hört. Das waren ein paar Takte von Sunshine and Rain, einer Ballade von Johnny Tupolev, über die wir jetzt sprechen. Ich, me, myself and I, ich bin Wolfram Lumpe und Guest-Host hier bei Johnny Tupolev, weil einer muss ja die Fragen stellen.
Natürlich.
Ihr könnt sie ja euch ja nicht untereinander stellen. Und ich sitze hier mit dem Tom Berger,
hallo.
Gitarre und Gesang.
Hallo.
Und ja, ich darf sogar Premiere, der erste Tupolev-Podcast irgendwie. Das ist schon eine schöne Sache. Sunshine and Rain, Tom. Mhm. Sag mal kurz, worum geht's in der Nummer?
Sunshine and Rain ist autobiografisch und handelt von einem Jungen, der mein Freund wurde. Im Prinzip ist es schnell erzählt. Wir kennen alle diese Art von Menschen, wie das klingt. Dieser Junge, der in der Schulklasse auf der letzten Bank sitzt hinten. Oftmals auch jemand, der nicht vom ersten Schuljahr direkt, das war damals die Grundschule, dabei ist, sondern der kam dann von einer anderen Schule. Es war also der in der letzten Reihe sitzt. Das ist Thomas Harder gewesen. Hardy genannt. Und Hardy wurde nachher mein Freund. Damals war ich glaube, ich war sogar Klassensprecher, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam so ein bisschen die Zeit, wo ich anfing, Musik zu machen und wo ich dann selber so ein bisschen wie so ein Sonderling war, weil keiner wollte mit mir Gitarre lernen und mit mir Rockstar werden und was weiß ich. Aber dieser Junge in der letzten Reihe, der wollte das ganz gerne und so haben wir dann angefangen.
Okay, das ist der Sunshine, ne? Und dann kommt der Rain.
Der Rain ist etwas, ist tragisch. Nachdem wir dann wirklich jahrelang zusammen Musik gemacht haben, Auftritte gemacht haben, die ersten Auftritte gemacht haben und immer den Traum gelebt haben, es irgendwann zu schaffen. Wir sind also quasi zusammen aufgewachsen. Und heute kann ich kaum erahnen, wie traurig er tatsächlich im Inneren gewesen sein muss. Hardy hat sich 1997 das Leben genommen.
Was würdest du denn sagen, was dich bis heute daran beschäftigt, dass du da auch noch einen Song draus gemacht hast?
Eigentlich die Tatsache, dass mir selbst klar wurde, dass der Song natürlich über ihn handelt, aber eigentlich eher über mich. Es ging um das Verhältnis ein bisschen. Ich war also immer der, der vorne steht, im Rampenlicht, der Sänger, der die Songs schrieb, der also gesagt hat, das machen wir so, das machen wir so und das werden wir schon schaffen. Und er war jemand, der immer mitgezogen ist, hat das alles möglich gemacht. Er war der Erste, der von seinem Lehrgeld, was weiß ich, Boxen gekauft hat oder die erste Drum Machine, weil ich sagte, dass wir das brauchen. Und ohne ihn hätte ich sicherlich so das alles nicht mehr hätte machen können. So ganz klassisch. Schon damals war er immer eher so ein ruhiger Typ, so ein typischer Außenseiter, wie wir sie alle auch kennen, auch immer mal wieder kennenlernen. Über die Zeit, in der wir Musik gemacht haben, bemerkte man immer auch wieder, dass er so ein bisschen immer sich mehr auch zurückgezogen hat. Wenn wir dann auf die Rolle gingen, war dann oft, dass er sagte, nee, geht mal alleine, habe ich jetzt nicht so richtig Lust zu. Oder also du merktest, das war eben Hardy. Heute würde ich sagen, war das schon so ein Anflug von Depression oder was weiß ich. Aber wir kannten ihn nicht anders. Er war sein ganzes Leben lang so. So, dass uns das jetzt auch nicht weiter aufgefallen ist. Wenn ich sage uns, dann waren das die damaligen Freunde und Bandmitglieder. Und das war eben Hardy. Hardy war so, wie er ist. Still, zurückgezogen, war aber immer da, wenn man ihn brauchte.
Und man merkt, man braucht ein paar Tage Lebenserfahrung, um zu merken, dass der Junge von der letzten Bank einen prägen kann. Ne? Weil das absolut. Schimmert ja mehr als nur
absolut.
Durch.
Absolut. Und dass einem klar wird, wie wichtig so ein Mensch eigentlich war und wie ungerecht eigentlich alle gegenüber so einem tollen, eigentlich einem tollen, treuen Menschen eigentlich ist und war. Schlussendlich scheint er auch daran dann gescheitert zu sein.
So, herzlich willkommen. Tupolev Podcast, die Folge zum Titel Desperate. Ich bin Wolfram Lumpe und sitze hier mit Tom Berger von Johnny Tupolev.
Guten
Tag. Wäre jetzt natürlich sehr freundlich gewesen, wenn ich jetzt nicht so arrogant mich zuerst vorgestellt hätte. Aber ich war jetzt so im Fluss.
Ich habe schon gerade gedacht, der ist aber schon ein bisschen arrogant.
Ja, naja, das ist, weißt du, diese Medienmenschen, das ist ganz, ganz
fürchterlich.
Schlimm. Ich könnte jetzt aber, pass auf, ich krieg die Kurve. Ich verspreche dir, ich krieg die Kurve.
Na, ich weiß
ich war ja jetzt nicht. So angemacht und angetan von eurem Song, dass ich da so ein bisschen drüber war.
Ich verstehe, so geht's mir auch jeden Tag.
Ist nicht so glaubwürdig gewesen.
Gut.
Ja, Desperate haben wir gerade mal so ein bisschen von gehört. Tom, sag mal was zum Song.
Der Song handelt, das ist immer blöd, so fängt man immer an, ne? Der Song handelt von, okay,
oder
ich mach's mal anders.
Der Song ist ganz nah bei
ganz
uns.
Nah bei, du spürst
der bringt
es doch
die
auch.
Band auf den Punkt.
Nein, okay. Ich würde diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten wollen. Findest du nicht auch, oder findet ihr nicht auch, findest du nicht auch, dass man im Leben ganz oft immer in die Zukunft guckt, was ja normal ist. Wenn man eine Eigenschaft dem Menschen nachsagen kann, ist das sicherlich, dass er immer versucht, besser zu sein, schneller zu sein, rationeller, wie auch immer. Das ist die Triebfeder des Menschen, sonst würden wir andererseits auch noch auf dem Baum Kautschuk-Count sitzen. Das Problem aber dabei ist nur, man vergisst so oft, im Jetzt zu leben. Das klingt jetzt klischeehaft, ist aber so. Habe ich bei mir auch sehr stark gemerkt. Da freust du dich dann auf die erste Gitarre, die erste besondere Gitarre. Dann reicht das aber nicht. Dann willst du die zweite Gitarre haben. Dann willst du ein tolles Auto haben. Was weiß ich, vielleicht hast du immer geträumt, du willst mal einen Sportwagen haben oder wie auch immer. Dann hast du den und dann willst du schon wieder mehr. Oder man braucht auch gar nicht so hoch zu gehen. Nein, da reicht es nicht, eine Folge sich anzugucken. Nein, da willst du die ganze Season haben und kaufen. Was auch immer. Du kannst es quer durchs Beet nehmen. Du willst immer mehr zu Hass, immer. Und du denkst auch immer, ah, morgen mache ich das und irgendwann mache ich das und dann werde ich das noch machen. Und so gehen die Jahre ins Land und du merkst auf einmal, jetzt in meinem Falle zum Beispiel, dass die Zeit weg ist. Nicht im Sinne, dass das schade ist, so ist nun mal der Lauf der Dinge, aber manchmal finde ich doch schade, dass man vielleicht den Moment nicht mehr genossen hat. Hier geht es nicht darum, dass man mal zufrieden ist mit allem, man soll nicht zufrieden sein. Man will es immer netter und besser sein, das soll auch so sein, das kriegt man auch nicht mehr raus, das ist so. Aber vielleicht wäre es schön, wenn man das jetzt mehr genießen würde und nicht irgendwann mit 60 da steht und denkt, boah, das ging aber jetzt schnell um, sondern dass man wirklich tatsächlich sich bewusst macht, jetzt ist jetzt und es kommt auch nicht wieder. Und davon handelt Desperate.
The Joy of Not Knowing, den Song, den ihr gerade gehört habt, den wir gerade gehört haben im Johnny Tupolev Podcast. Über den Song möchten wir heute sprechen. Ich bin Wolfram Lumpe, der Guest Host für den Podcast. Und bei mir ist Dietmar Didi Nowak, der Drummer von Johnny Tupolev.
Ja, hallo.
Welcome. Es ist ja ein ziemliches Brett. The Joy of Not Knowing, und das ja in mehrfacher Hinsicht. Es geht musikalisch richtig nach vorne und ich meine, man muss ja gar nicht weit gehen, um zu sagen, wenn man das Video noch dazu hat, ist ja ziemlich politisch.
Tatsächlich ist es so geworden, ja, das war gar nicht so, es war eigentlich nicht die Absicht, glaube ich, anfangs. Das sollte eigentlich mal eine Disco-Nummer werden, ne, die so stampfend nach vorne geht, die irgendwie schon auch heftig ist und Gas gibt natürlich. Aber dieses Politische ist tatsächlich gewachsen. Also das kam erst ein bisschen später. Natürlich auch in Bezug auf den Text. Der Text gibt es her. Und natürlich diese ganze Corona-Situation tatsächlich. Also das war, glaube ich, ausschlaggebender Punkt, dass wir uns auch gedacht haben, als dieses Video gemacht wurde, was schon ein ziemlicher Wegtritt war, muss man wirklich sagen. Also wir haben das alle so empfunden, wie du es gerade auch gesagt hast. Dieses Politische kam tatsächlich, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein tolles Live-Video, das ist auch super, aber können wir nicht noch irgendwas machen, dass wir einfach auch mal ein Statement setzen? Also, dass wir einfach mal sagen, okay, also wir sind auch wer, wir machen jetzt nicht nur Musik, sondern wir haben auch eine Meinung. Wir wollen vielleicht einfach auch mal was nach draußen tragen. Ja, und so ist das dann eigentlich gekommen. Ne? Also, dass wir halt gesagt haben, oder vor allem, man muss tatsächlich sagen, Toms Idee war es tatsächlich. Ich sage, komm, lass uns doch da irgendwie noch was drüber ziehen.
Aber da müsst ihr beiden anderen, Jens am Bass und du am Schlagzeug, ja auch sagen, yo, sind auch so meine Überzeugungen, da ziehe ich auch mit, wenn
absolut,
wir das machen.
Absolut. Also das war, am Anfang habe ich eigentlich gedacht, so, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich jetzt gesagt habe, so, müssen wir das? Müssen wir tatsächlich jetzt in so einer Zeit, wo eigentlich jeder irgendwie meint, seinen Senf irgendwo zuzugeben, müssen wir da jetzt auch irgendwas machen? Und am Ende fand ich die Idee aber doch eigentlich ziemlich gut, ehrlich. Also so, das ging eigentlich auch so ein bisschen dahin. Mir ging es wahnsinnig auf den Nerv, um jetzt einfach auch mal ein bisschen politisch zu werden, dass, weiß ich nicht, Sachen in die Welt gesetzt werden und Leute drauf anspringen und das dann auch irgendwie auf eine ganz, ganz seltsame und aggressive Art und Weise wirklich auch nach außen tragen. Ich rede jetzt so von Social Media, Facebook und so weiter.
Ja.
Also gerade auch in Bezug auf Corona.
Wären wir jetzt bei Titel, Thesen, Temperamente oder Aspekte, dann würde man jetzt sowas Hochtrabendes sagen wie, ist es nicht auch Verantwortung des Künstlers, ein Statement zu setzen in unsicheren Zeiten? Ne? Man könnte es ja auch so drehen, dass eben zu viele sich treiben lassen oder vielleicht auch sagen, ich will ja meinen kommerziellen Erfolg nicht irgendwie in Gefahr bringen und deswegen sage ich mal lieber nichts zu Corona. Und dann so ein Statement und dann auch direkt noch viele andere Statements, bei Fracking kann ja nichts passieren und genau. So weiter. Ne? Das ist auch schon ein Statement. Musikvideo. Wenn irgendjemand mal irgendwo dabei war, wenn es gedreht wird, oder andersrum, wenn es fertig ist, sieht es ja immer aus so, wow, Aber ich glaube, wenn es gedreht wird, ist doch viel. Ich halte die Kamera hin, während andere posen, oder? Also ich meine, man muss doch schon viel Plan und Kreativität und Idee im Vorfeld haben, wenn du Leute siehst, die sich zu Playback bewegen, um da wirklich ein tolles Video draus
zu machen. Absolut, also das ist natürlich ganz, Planung ist ja das A und O im Filmgeschäft, so oder so. Je besser geplant wurde, desto besser läuft es dann auch tatsächlich, wenn man es dreht. Aber es läuft halt trotzdem nämlich nicht immer alles so, wie es geplant wurde. Also es ist immer schon anders. Also das ganze Wichtige, finde ich, bei einem Musikvideo ist und was halt unsere Arbeit als Musikvideomacher einfach macht, ist halt, wenn der Künstler performen kann. Es gibt halt Künstler, die machen den Mund auf, du hältst die Kamera drauf und das ist einfach, die sind einfach nicht nur, sehen nicht nur gut aus, sondern da kommt direkt so ein Vibe rüber, da denkst du, boah, das ist ja der Hammer. Also so für mich so ein typischer Fall war, jetzt als ich in den USA gelebt habe, Nicki Minaj. Das ist so eine Künstlerin, die ist vor deiner Kamera und die ist sehr, sehr unnahbar auf dem Set. Die hat natürlich ihre Entourage dabei. Aber sobald die vor der Kamera ist, da geht so ein Schalter um und dann kommt da einfach eine Hammer-Performance raus. Ja, und du guckst durch die Kamera und du drehst das zweimal und das ist super. Da brauchst du gar nicht sagen, mach doch mal was anders. Oder die weiß ganz genau, wie sie auszusehen hat. Es gibt dann auch wieder Künstler, da denkst du, da guckst du durch die Kamera und denkst so, das wird nichts. Ne? Da muss der Regisseur natürlich dann so ein bisschen enforcen. Ich halte mich da zurück als Kameramann, ist ja nicht meine Aufgabe. Aber da muss man dann schon mal mit denen reden, dass die sich ein bisschen zusammenreißen. Aber manche können es halt auch einfach nicht. Die haben halt dann einfach kein On-Camera-Talent. Das kommt halt vor. Die können tolle Musiker sein, aber die sind halt dann tatsächlich nicht für YouTube geboren.
So, und jetzt haben wir den Fall, den ich zum Beispiel beruflich eigentlich wie der Teufel das Weihwasser vermeide. Ich mache ganz ungern Beiträge mit über Freunde oder Freundeskreis, ja, weil ich denke, irgendwas geht immer in die Hose. Irgendwas so. Ja, ich habe lieber Fremde. So, jetzt drehst du ja bei Johnny Tupolev deine eigenen Kumpels. Klar, du sagst auf der einen Seite, du hast mehr Freiheiten, du hast keinen Produzent im Rücken, du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen, aber trotzdem, weil die wissen ja, du bist ein Pro, haben natürlich jetzt auch ein bisschen, vielleicht nicht ausgesprochen, aber irgendwo doch auch Pro-Ansprüche. Ist es immer einfach mit Freunden, für Freunde zu drehen?
Ja, das ist ja, ich glaube, das ist ja eine Beziehung, ne? Das ist ja wie in jeder Beziehung und so eine Beziehung funktionieren ja nur, wenn man halt ein bisschen gibt und ein bisschen nimmt. Man kann ja nicht nur immer nehmen. Man muss natürlich auch ein bisschen was geben. Und da wir natürlich auch noch alle Kreative sind, ist ja nochmal besonders kompliziert. Ist ja, wenn man sich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob ich jetzt Buchhalter disse oder so, aber wenn man halt jetzt drei Buchhalter hat, irgendwie, die kommen vielleicht besser miteinander klar, irgendwie als halt drei Menschen, die ihr System besprechen, als wenn irgendwie halt jetzt fünf kreative Menschen ein Musikvideo versuchen zu kreieren, weil hat natürlich jeder tolle Ideen, wie man es machen kann. Und man muss die halt dann formen und dann manchmal muss ich halt sagen, ich habe eine super Idee oder dann kommen die Jungs an und haben eine ganz tolle Idee, wo ich dann so die Handbremse ziehen muss und sage, ja, das finde ich auch total super, aber da bräuchten wir doch nochmal 30.000, 40.000 Euro, um die Idee auch umzusetzen. Oder da kommt dann so ein Frank daher, ne? Und der Frank sagt dann, die Rakete, die baue ich euch, die sonst 30.000 Euro kostet, ne? Die machen wir dann schon. Glücksfälle halt braucht man schon mal so im Leben. Aber ich denke, irgendwie mischen wir uns immer wieder zusammen und bringen das dann auf den gemeinsamen Nenner irgendwie.
Wenn wir mal zurückdenken, also an die Zeit, wo ich schon ein musikalisches, sagen wir mal, Bewusstsein hatte, irgendwie 80er, frühe 80er oder so. Ich weiß noch ganz genau, wenn es da auch in Musikzeitschriften um Ringo Starr ging, er kann ja gar nichts, ja, scheiß Schlagzeuger, der ist ja, der Ringo, ja, den haben sie irgendwie mit durchgezogen. Und jetzt findest du ja bei YouTube Videos, wo... Also wenn man sich da mal anhört, diese spezielle Technik bei welchem Beatles-Song auch immer, wie Ringo da durch seine Akzente und sonst, ja, das hat sich ja die, nennen wir es mal die musikhistorische Sicht auf Ringo Starr, hat sich ja komplett geändert.
Absolut, daran kannst du auch sehen, wie sehr alles auch vom Zeitgeist ein bisschen abhängt und wie sehr sich auch Meinungen dann ändern. Zum Beispiel glaube ich auch, ich fand das damals aber auch schon, dass Sgt. Pepper, finde ich, nicht das revolutionärste, tollste Ding war, sondern ich fand Revolver, das Album im Jahr davor, unfassbar besonders, wenn man bedenkt, wie die Alben davor waren. Und Ringo ist, finde ich, wahnsinnig gut, weil er sehr musikalisch spielt. Und du spielst wahrscheinlich an auf die vielen Sendungen, wo dann so ein Dave Grohl dem huldigt, wo viele, Stuart Copeland, einer der größten, finde ich, wow, der dann sagt, nee, Leute, ihr habt das nicht begriffen, was der eigentlich macht. Und ich glaube, das hat sich definitiv geändert, die Sichtweise. Denn das ist ein Schlagzeuger, der wirklich seine Trommeln, seine 4-5 Trommeln, seine Hi-Hat, seine riesen Ride-Becken wie ein Instrument einsetzt. Ganz toll.
Und ich glaube, das beweist auch, was du ja, und das zieht sich ja durch, was du ja bis heute von allen guten Musikern hörst. Es gibt den Punkt, wo du als Musiker virtuos sein kannst, aber es gibt auch den Punkt, und der Punkt kommt viel öfter, wo du songdienlich und banddienlich spielen musst. Und das hat Ringo ja immer gemacht. Super. Der hat ja nicht Frummel, sondern hat dann auch geguckt, was braucht der Song. Und das ist ja eigentlich auch viel wichtiger.
Und und auch wenn man jetzt, ich meine, jeder kennt Ringo Starr, jeder hat schon Interviews gesehen, du denkst also wirklich, und ich denke das auch, er sagt es von sich selber ja auch, dass er ein schlichter Mensch ist und auch, ne? Aber wenn du dann siehst, wenn er Come Together spielt und wir praktisch in die Lücken vom Gesang von Paul McCartney, von John Lennon auch dann da reingeht und dann genau das Richtige spielt. Es gehört ein bisschen, vielleicht auch Reife dazu zu erkennen, wie wichtig und wie besonders so ein Mensch auch war für die Musik.
Ja, und es ist ja auch nach dem Tod von George Harrison, er war ja immer der Kleine, der Junge, aber da haben ja auch viele erstmal aufgemerkt, alter Schwede, welchen Einfluss, welchen Impact der hatte mit seinen Songs. Und was ja für mich bei meinen eingeschränkten Kenntnissen auf der Gitarre immer noch irgendwie so ein Ding ist zu spielen, ist der Song, dessen Name mir jetzt nicht einfällt von den Beatles. Wenn er mir gleich einfällt, sage ich ihn. Ach Mann, ich
gibt's ja nur ein paar.
Ich könnte können Sie jetzt mal so schnell
durchgehen. Von John Lennon und Paul McCartney
geschrieben? Von George Harrison geschrieben.
Here Comes the Sun, Something.
Nee.
While My Guitar.
Ja, natürlich. While My Guitar Gently Weeps. Irgendwie. Muss erst mal drauf kommen, ne?
Weißt du eigentlich, dass ich das mal gecovert habe?
Ah, was?
I look at you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, they bought and sold.
Du hast also auch gecovert. Guck mal da. Warum ausgerechnet While My Guitar Gently Weeps?
Die Wahrheit ist, ein guter Bekannter, der mich da war ich 16, 17 mal gefragt habe, ob ich in seiner Band spielen möchte. Und dann hat er mich, damals hatte ich natürlich noch kein Auto, vielleicht war ich auch 15, ich weiß es nicht. Die waren alle schon ein bisschen älter. Und er hat mich dann mit dem Auto abgeholt und dann kam ich in so einen Proberaum, damals noch so mit Simmons Drums. Also es war Anfang der 80er Jahre. 81, 82. Und habe dann damals, ich weiß nicht mehr, was das war, ich habe irgendwas gesungen und dann ist das auseinandergegangen nach ein paar Tagen. Also es war ganz nett, aber ich war einfach ich hatte viel zu viel Flöhe im Kopf, wie auch immer. Und das waren schon gestandene Leute. Und ich glaube, 40 Jahre später kommt das hin, kommt er zu mir in den Laden. Das war übrigens der Gerd Klein, ein ganz netter Mensch. Und sagt er mal, Tom, ich brauche eine Aufnahmemaschine. Kannst du mir mal helfen? Ich sage, okay, komm, wir gucken mal, was es gibt. Und Gerd sagt, wenn du mir aber dabei hilfst, dann kaufe ich das Ding, aber dann singst du für mich einen Song auf meine Platte. Er hatte so einen Traum, dass er sagt, irgendwann würde ich gerne eine Platte machen mit all seinen
Lieblingssongs. Und darunter war While My Guitar Gently Weeps. Und ich konnte mir aus einer kleinen Sammlung von Songs, die ich aufnehmen wollte, konnte ich mir dann den einen oder anderen aussuchen. Darunter war eben While My Guitar Gently Weeps. Der andere Song war von Japan, David Sylvian. Und den dritten habe ich vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas war noch. Ach ja, eine REM-Nummer. Es gibt nicht nur die Pandemie. Wir sind immer noch alle da. Bei der Gelegenheit soll auch gesagt werden, ich finde das toll, dass wir uns alle mehr oder weniger an den Riemen reißen, dass wir versuchen, das Ding nach vorne zu stemmen. Viele lassen sich impfen. Ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Oder sagen wir es mal so, kein Mensch wird sich gerne impfen lassen. Ich auch nicht. Gut, ist aber nun mal so. So sehe ich es. Man mag mir das verzeihen oder nicht. Es ist so, wie es ist. Ich habe diese Scheißpandemie nicht herbeigeführt, ihr alle auch nicht. Und jetzt müssen wir mit leben, so oder so. Und jeder hat da seinen eigenen Kompass, nach dem er sich verhält. Ich hoffe auch, schön, dass du gesagt hast, wir wollen diese Scheißpandemie, und das, glaube ich, können wir für alle sagen, alle, die jetzt zuhören und alle da sind, wir wollen diese Scheiße endlich hinter uns haben. Und ich habe trotzdem die Zuversicht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das vielleicht, nee, nicht vielleicht, wir kriegen das hin. Wir kriegen dieses wahnsinnige, bekloppte Mistding irgendwie hin, wir kriegen das kaputt. Wir werden sicherlich die nächsten Jahre immer damit leben werden, damit leben müssen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer einen Weg finden, das Ding tatsächlich unter Kontrolle zumindest so weit hinzukriegen, dass wir unser normales Leben weiterführen können. Und dann können wir vielleicht auch froh sein, dass wir jetzt nicht gerade in Timbuktu wohnen oder wo auch immer, sondern hier zu leben ist sicherlich nicht der schlechteste Platz. Auch wenn da jetzt viele sagen, nein, das kannst du, das ist alles furchtbar. Ich sehe es so und denk mal darüber nach.
Du hast es natürlich jetzt dem Bundespräsidenten sehr schwer gemacht für seine Neujahrsansprache. Ne?
Der hat mich schon angerufen.
Hast natürlich jetzt echt einen rausgehauen.
Ach ja, ne? Reißt euch zusammen, scheiß drauf, ziehen wir durch.
Frank-Walter, reiß dich mal zusammen jetzt.
Ich tue es.
Ja, 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 ja. Ich würde dich nämlich bitten, zum Abschluss und als allerletztes von unseren Podcast-Folgen deinen Text noch einmal vorzulesen.
Ich lese ihn noch gerne einmal vor. Es spielt keine Rolle, welche Geister dich bewegen, welchem Gott du folgst oder auf wessen Seite du stehst. Am Ende sind wir alle nur Menschen, deren Schicksal es ist, daran gemessen zu werden, wie wir miteinander umgegangen sind.
Und das lassen wir jetzt so stehen und hören uns wieder 2022.
Wir freuen uns. Bis später.
Au revoir.
Au revoir. Ciao. Tschüss.
and ask me for salvation before you've learned to save yourself. Don't ask me for forgiveness until I forgive myself. Change the world if you don't change yourself. So how does it feel now? Say yes would be so wrong. It lies on the horizon, hidden by the sun. I'm gonna